Wer redet, ist nicht tot.
Wir haben eine übersprungen. Ja. Hier sind die Weinflaschen live trinken mit Christoph Raffelt, Holger Klein und drei Weinen. Punkt. Warum haben wir im Juli
das
nicht gesendet?
Kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Ach, nee, musst du ja auch nicht. Es gibt ja nichts zu sagen. Ich habe ja eh keine Ahnung. Ich trinke ja nur. Ich bin ja hier nur zum Trinken.
Okay.
Unter Schmerzen. Heute trinke ich unter Schmerzen.
Ja.
Weil ich habe mich eben rasiert und habe so einen Rasierer, wo du die Breite, den Abstand vom Kamm zur Klinge variieren kannst.
Ja, okay.
Es gibt ja so diverse Ecken am Gesicht, ne? Und wenn dann so unter der Nase die Härchen so
kantig ist, ja.
Ja, genau, wenn du dann so unter der Nase die Haare schneiden willst und wegrasieren willst, musst du ja so ein bisschen in die Nasenfalte so reindrücken, den Rasierer. Ne? So, und da war die Klinge ein bisschen lang.
Ach, schön.
Dann habe ich mir halt unten in den Nasenflügel geschnitten mit. Weil es jetzt nicht weiter schlimm ist, weil ich das so, scheiße, und wie ich so sage, scheiße, und den Rasierer weiterführe, habe ich mir rechts in die Oberlippe geschnitten.
Okay.
So, es hört seit 2 Stunden nicht auf zu bluten und ich habe ein Pflaster über der Oberlippe. Also ich habe noch nie ein Pflaster auf der Oberlippe gehabt. Und in meiner linken Nasenfalte habe ich so, ich habe da erstmal irgendwie mit einem Alaunstein draufgehalten, aber die Wunden sind halt, Alaun funktioniert ja super, wenn die Wunde nicht groß ist. Ne?
Ja.
Hat halt nicht funktioniert. Jetzt habe ich in der Nasenfalte links so ein Klopapierfitzelchen stecken. Ich sehe ein bisschen aus wie Homer Simpson, weißt du?
Mach doch mal ein Foto für Twitter,
nein,
bitte.
Nein. Nein. Nein, mache ich nicht. Das wollte ich nur mal vorausschicken für den Fall, dass ich heute Abend irgendwie das Pöbeln anfange oder so, weil ich habe echt so die Faxen dicke heute schon. Ja.
Na, dann fangen wir doch mit dem Rotwein an, weil da fällt das gar nicht auf, wenn das Blut reinläuft.
Ernsthaft? Wir fangen mit Rotwein an?
Ja, wir machen das heute mal.
Also das ist doch falsch.
Burgundisch. Nein,
Gott.
Das ist burgundisch.
Der ist also arschkalt, der Rotwein hier bei mir. Ich habe den wieder vergessen. Ja.
Also im Burgund macht man das traditionellerweise so, dass man, wenn man verkostet, erst die Roten verkostet und dann eben die Weißen. Weil der Winzer halt sagt, dass der Weiße dann nach dem Roten eben wieder erfrischt. Den Gaumen erfrischt. Ne? Und da ist auch durchaus was dran. Aber es hat sich bisher im Allgemeinen hierzulande nicht durchgesetzt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich die bessere Methode ist. Ich glaube, man kann es einfach so oder so rum machen. Ich habe jetzt nur gedacht, das ist ja der Rote, der heißt ja auch einfach Red, damit man es auf der ganzen Welt versteht, ist einfach ein Trinkwein, ja. Es ist sozusagen der Einstiegswein unter den roten Weinen von Gernot Heinrich und
aus dem Burgenland, ne? Irgendwer hat mal gesagt, in Österreich sind die Burgenländer das, was in Deutschland die Ostfriesen sind.
Oh, das...
ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
Da müssen wir vielleicht mal mit Gernot Heinrich sprechen. Also, okay. Und woran macht er das fest?
Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gibt es Burgenländerwitze oder sowas.
Einfach mal in den Raum gestellt.
Ja.
Okay, dafür bin ich zu wenig Österreicher, um das jetzt beurteilen zu können.
Sei froh,
aber ich kann mal nachfragen.
Genau.
Genau.
Meiner ist zu kalt, weil ich dachte, den muss ich auch zusammen mit den Weißen rausholen, weil den trinken wir ja am Schluss. Bis dahin ist er dann warm genug. Das heißt, ich rieche nichts, aber gestern, als ich ihn kurz aufgemacht habe, weil ich habe mich zum ersten Mal an die Anleitung gehalten. Und gestern, als ich ihn aufgemacht habe, war er sehr, sehr lecker, weil da war er noch warm.
Mhm. Ja. Gut, dann lassen wir ihn einfach nochmal ein bisschen sozusagen Luft geben und schauen, dass er ein bisschen was an Aroma gewinnt. Ich finde den hier schon sehr schön.
Hat ein bisschen was Feuchtes. Er riecht halt wie feuchte Beeren. Also der feuchte Strauch irgendwelcher Beeren.
Ich finde vor allen Dingen die Würze, die mit dabei ist, finde ich schon sehr schön.
Also, kommt bei mir noch nicht so.
Okay. Also worum geht's hier? Es geht um einen sozusagen roten Einstiegswein in das Programm von Gernot Heinrich aus dem Burgenland und eben rund um den Neusiedler See.
Mhm.
Und die Heinrichs, also speziell Gernot Heinrich, ist vor allen Dingen bekannt geworden mit seinen Rotweinen, auch wenn wir heute 2 Weißweine und einen Rotwein im Glas haben nacheinander. Und ist bekannt geworden eigentlich damit, dass er so ein bisschen die typischen österreichischen Rebsorten wieder nach vorne gebracht hat. Also sagen wir mal in den 80er oder 90er Jahren vor allen Dingen waren das auch gerne mal eben internationale Rebsorten, die in Österreich verwendet wurden für die Rotweine und häufig eben auch ziemliche Monsterweine, also mit sehr viel Holz und sehr spät gelesen und sehr konzentrierte Weine. Und dem Ganzen hat er so ein bisschen die...
den Riegel vorgeschoben.
Ja, für sich selber den Riegel vorgeschoben und vor allen Dingen eben auch geschaut, dass er die einfach die Weine feiner macht und eben auch die... die typischen Rebsorten der Region nutzt. Ne? Und
das was heißt denn internationale Rebsorten?
Merlot, Cabernet.
Ach so, okay.
Also die typischen Bordeaux-Rebsorten
okay. eigentlich.
Mhm. Oder man hat eben dann auch österreichische Rebsorten so ausgebaut, als wären es also so fettere, dieser fettere Bordeaux-Stil oder so ein bisschen Neue-Welt-Stil. Ja? Mhm. Das kann man ja alles steuern irgendwie im Keller, indem man eben... praktisch nur noch neue Fässer nimmt statt gebrauchte, indem man die Fässer dann flammt, damit sie eben mehr von diesem Röstaromen bekommen. Man kann eben die Trauben später lesen, so dass sie so knapp vor der Überreife sind. Man kann den Wein ja nochmal konzentrieren, indem man eben am Anfang sozusagen einen Saftabzug macht, ja, und aus diesem Saftabzug sozusagen ein Rosé herstellt und damit dann einen konzentrierteren Wein hat. Ne? Mhm. Also wenn man die Trauben andrückt, kann man ja ein bisschen was von dem Saft wegnehmen. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, um einen Wein total fett zu machen eigentlich. Ja. Und das ist eben gerade in Österreich passiert. Die hatten auch sehr viel Erfolg damit, weil ja in den 90er Jahren sowieso viele Weine viel konzentrierter wurden. Und das war aber eben nicht die Idee von der Heinrichs. Und die haben dann gesagt, also wir konzentrieren uns auf eine ganz andere Art und Weise. Wir versuchen eben die Weine eben mit... also damals schon mit mehr Säure lebendiger zu machen, frischer zu machen. Und genau, das haben sie eben gemacht mit ihrem Blaufränkisch und dem St. Laurent. Das ist ja die zweite wichtige österreichische rote Rebsorte. Und aus diesen beiden hat dann irgendwann ein Herr Zweigeld eine neue Rebsorte gemacht, nämlich den heute nach ihm benannten Zweigeld.
Was ganz lustig ist, weil... in der Flasche ist jetzt Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch.
Genau, ja. Genau. Ja, aber der Zweigelt, also den kannst du, also der hat zwar die Elternteile Blaufränkisch und St. Laurent, aber es ist ja trotzdem, ist halt eine eigene, eigenständige Rebsorte geworden, ne? Die vielleicht ein bisschen was mit den anderen beiden zu tun hat, aber eben doch sehr eigenständig ist. Ne?
Würde ein geübter Gaumen das rausfinden? Dass die was miteinander zu tun haben. Wenn er einen
reinsortigen Zweigeld hat und dann einen blaufränkischen St. Laurent daneben, dass die verwandt sind.
Ja.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ja, und falls doch, soll er es uns halt beweisen, ne? Aber soll die, ja. Der muss die Flaschen dann selber zahlen.
Ja. So. Also, es entstehen schon sehr, sehr. Andere Weine daraus, ne? Also beziehungsweise andere, also die Trauben, die Rebsorten haben schon dann wieder sehr eigenständige Charaktere. Das ist ja zum Beispiel, hast du aus dem, was ist denn das, Pinot und weißem Heunisch in Frankreich hast du 20, 30 verschiedene Rebsorten, ja. Und dazu gehört dann irgendwie Chardonnay, Auxerrois, Melon de Bourgogne, aus dem der Muscadet entsteht. Und das sind ja ganz unterschiedliche Typen, die da rauskommen. Ne? Oder du hast, hatten wir ja schon mal das Thema Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Das ist ja eigentlich alles auseinander entstanden. Ne? Das sind ja im Prinzip nur Mutationen, aber es sind eben doch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere dann doch, ne? Also schon allein der Grau und der Weißburgunder, finde ich. Nee, also insofern würde ich sagen, nein.
Mein Wein ist warm.
Dein Wein ist warm. Ja.
Kommt der aus dem Fass? Ich finde, der hat was Holziges.
Ja, der hat schon Holz gesehen, allerdings eben tatsächlich gebrauchtes Holz, ne? Also da ist jetzt kein neues Holz drin.
Ja. Fürchterlich, wirklich fürchterlich Speichelfluss also, anregend. Ja, das ist ja.
Ja. Ja. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen was mit Chem, also mit sozusagen als Ganztrauben eben vergoren hat. Dass,
das habe ich nicht verstanden. Was? Was?
Also dass er nicht alles abgebeert hat. Also
abgebeert.
Dass die Beeren sozusagen. Entschuldigung. Die Beeren vergoren wurden, sondern dass auch ein bisschen noch was von den Stielen und Stängeln.
Ach so, okay.
War. Das könnte ich mir vorstellen. Das schmeckt so ein bisschen so, dass da ein bisschen was mit davon dabei ist. Ne? Und das kriegt dann auch so einen leicht holzigen Touch. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Holz noch eine gewisse Rolle spielt zumindest. Ne? Ja, das kann schon sein. Ja, finde ich schon sehr schön. Das ist, das ist natürlich unkompliziert.
Ja.
Also es ist nett, ne? Ist kein.
Ja, ist halt so schön zum Grillen, ist sehr geil.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also es ist kein Wein, wo du dich jetzt irgendwie meditativ vor den Kamin setzt, natürlich. Aber soll er ja auch nicht sein, sondern das soll irgendwie tatsächlich so ein Wein für jede Gelegenheit sein, ne?
Mhm.
Das ist ein Wein, der, glaube ich, 8,60 € die Flasche kostet.
Och, dafür ist ja aber, also das ist ein sehr guter Preis, finde ich. Weil er ist jetzt trotzdem nicht gewöhnlich, ne? Also ist jetzt,
genau.
Er hat jetzt nicht genau. So eine Tiefe und Eleganz und leg mich am Arsch, aber der kommt halt nicht so billig daher wie irgendwie jetzt so ein, ich sag mal, 7,50 € Wein oft. Also für 9 €, genau. Finde ich ihn super, das, ja.
Ne? Finde ich auch. Also was er vor allen Dingen eben hat, ist tatsächlich diese Saftigkeit und Frische. Ne?
Mhm.
Und das ist ein Wein, mit dem ich eigentlich das ganze Jahr zufrieden sein kann. Ne?
Ja.
Eben auch im Sommer. Also ich dachte jetzt auch, welchen Wein nimmst du, der jetzt irgendwie zum Sommer passt in diesem Dreierpaket. Und ich wollte eben auch einen roten vorstellen. Weil er eben auch nicht zuletzt ein Rotweinwinzer ist. Und da bin ich dann doch bei dem gelandet, weil ich ja dann doch immer finde, dass es schön ist, Weine auch unterhalb von 10 € zu finden, die einfach Spaß machen,
ja.
Und wie du schon sagst, die einfach auch Charakter haben.
Ja, das ist vor allen Dingen
halt viel zu selten der Fall. Gerade bei Roten ist es noch schwieriger, ja. Finde ich, als bei Weißweinen. Und das hat er einfach. Er hat diesen schönen Säurenerv, das zieht sich schön durch. Ja. Der hat auch was Tabakiges, finde ich. Er hat diese trotzdem eine schöne dunkle Frucht dabei.
Mhm.
Er hat auch Tannin, aber das ist eben.
Das aber minimal. Ne? Okay, ja. Ich habe den jetzt gestern Abend aufgemacht. Ich weiß nicht, wie es wäre, ja. Wenn man den frisch auf hat, aber.
Ja, nee, das ist nicht viel, aber es ist, das ist so ein bisschen strukturierend. Das ist
genau, so schlimm kann es eigentlich nicht werden, ja.
Genau. Und das ist jetzt sozusagen natürlich kein Lagenwein oder.
Na, aber geh mal in den Discounter und kauf für was 9 € eine Flasche Wein. Da wirst du zwar was kriegen, was auch trinkbar ist, wo man auch Spaß mit hat, aber was irgendwie dann selten. Doch wieder ein bisschen zu fett, ein bisschen zu gefällig, ein bisschen zu marmeladig, also so, ja, irgendwie eine Limo ist, also eher eine Limonade ist, oder
ja. Sowas, ne? Also ich finde gerade in diesem Bereich, wenn du im 8-9-Euro-Bereich in den Discounter gehst, da können die Discounter halt überhaupt nicht mithalten mit der Qualität.
Wer da mal schöne Sachen hatte, war Vinos. Die hatten mal so eine White-Label-Serie.
Na gut, das ist ja dann, das ist ja auch wieder ein anderer Schnack. Das ist ja schon auch ein Weinhändler, ist ja jetzt kein Discounter.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Aber die hatten halt mal eine sehr günstige White-Label-Serie. Die Legende, die sie darum gestrickt haben, war, dass es Überkapazitäten von besonderen Winzern wären. Und das White-Label, das sie, ich glaube, für 9 € verkaufen, würde eigentlich, wenn es ein Labelwein wäre, 15 kosten oder so.
Mhm.
Und das hat echt ganz gut funktioniert. Hast du echt ein paar tolle Weine für kleines Geld gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die das immer noch machen.
Das machen die noch, glaube ich. Und das ist ja auch, also Vinos ist ja Spanienhändler, Spanien-Spezialist. Und in Spanien ist es tatsächlich auch glaube ich, keine Legende, sondern das ist schon gut nachvollziehbar, dass es tatsächlich so ist, weil die hatten ja auch ihre Wirtschaftskrise.
Klar, ja.
In Spanien und die haben teilweise wirklich, also Spanien, in Spanien selber ist in der Zeit dann immer mehr Bier getrunken worden statt Wein. Also wir haben nur noch sehr wenig Geld für Wein im Inland ausgegeben. Und da gab es einfach große Überkapazitäten. Und die waren vorher, waren die in Spanien auf so einem Höhenflug, gerade so Rioja oder so, das hat sich irgendwie quasi alles von selber verkauft. Ja. Mhm. Da haben auch sehr viele Weingüter super stylische Gebäude in ihre Weinberge gesetzt und hatten dann aber plötzlich eben das Problem, dass die Kohle ausblieb, ne, wegen der Wirtschaftskrise. Und dann hatten die tatsächlich Überkapazitäten und haben teilweise die etwas einfacheren Sachen dann auch wirklich per Tanklaster rausgefahren müssen. Das ist schon so, ja.
Krass. Müssen wir mal gucken, ob es das immer noch gibt oder ob die Spanier mittlerweile so weit sind, dass sie wieder mehr Geld im Inland ausgeben und die Weine dann auch tatsächlich im Inland bleiben. Ja,
insgesamt geht es denen schon, auch den Weingütern, soweit ich weiß, doch wieder deutlich besser.
Weil ich eben sagte, kann man prima zum Grillen nehmen und vor allen Dingen, weil ich da hinten in der Ecke eine Tüte stehen sehe, hatte ich eigentlich mal erzählt, dass ich Naturland-zertifizierte Biogrillkohle gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte.
Ich weiß nicht, in welchem Podcast.
Okay, ganz ehrlich, woanders
erzählt. Du hast es auf jeden Fall irgendwo erzählt. Ich habe es irgendwo gehört, ja.
Na, ich tue den Link nochmal in die Shownotes, weil ich finde das eine klasse Sache, dass die da nicht extra den Regenwald für abholzen, dass wir hier unsere Billigwurst braten können.
Ich habe ja jetzt einen Grill. Ich habe auch sehr, sehr lange gesucht nach einem. Also ich mag schon, wenn ich grille, mag ich schon auch ein bisschen diesen Geschmack und Duft von Holzkohle dabei. Mhm. Und da habe ich mir jetzt einen Grill besorgt, der eben unter diesem, einem sehr kleinen Fach mit sehr wenig Holzkohle, einen kleinen Lüfter drunter hat.
Ach so, du hast hier einen Lotusgrill, habe ich auch hier stehen. Genau, einen
Lotusgrill, ja.
Kein Funkenflug, praktisch kein Rauch, kannst du auf dem Balkon machen, ja.
Genau, das ist es. Und ich habe ja nun mal nur einen Balkon und keinen Garten. Und jetzt habe ich also im Prinzip einen Holzkohlegrill, der insofern auch umweltfreundlich ist, weil er eben nur sehr wenig Holzkohle verbrennt und gleichzeitig eben sozusagen überhaupt keine Rauchentwicklung von der Holzkohle hat. Ja. Das ist total super. Außerdem ist der ja innerhalb von 2 Minuten einsatzbereit.
Das ist irre, oder? Also das ist und, eigentlich das, ja.
Du kannst halt den ganzen Krempel in die Spülmaschine tun.
Ach, echt?
Super, das Ding. Ja, ja, klar.
Ich habe ja keine Spülmaschine, aber das ist natürlich cool.
Ja. Ja, das ist eigentlich, also das ist für mich jetzt tatsächlich das rundum sorglos Grillen für den Balkon.
Echt, man kann das in die Spülmaschine schmeißen?
Ja, das Ganze, du kannst die ganzen, also im Prinzip ist das ja nur der Rost und dann sozusagen dieser Lotus.
Diese Schüssel, die Chromschüssel.
Schüssel. Ja. Und mehr wird auch nicht dreckig und das tust du beides in die Spülmaschine und gut ist. Super, ist echt super.
Ach Mensch, jetzt hätte ich ja gerne eine Spülmaschine. Oder ich trage, noch viel besser, Kadda hat eine Spülmaschine. Ich trage einfach den Lotus-Grill zu Kadda und zwinge dann immer Kadda zu grillen. Dann freuen sich vielleicht ja auch die Kinder. Hey, wir grillen heute wieder. Schon wieder grillen. Diesen Lotus-Grill, den haben wir oft auf dem Boot. Also wenn wir uns hier in Berlin, ist ja total viel Wasser und man kann sich ja prima Boote chartern hier.
Ja.
Neuerdings ist ja auch unterhalb 15 PS führerscheinfrei zu fahren. Das heißt, kann sich eigentlich Kreti und Pleti ein Boot chartern hier. Und wenn wir das dann machen, haben wir halt auch immer einen Lotusgrill an Bord. Und das ist, ja, ist toll. Ja.
Ja.
So. Schon uns geschrieben, genau. Jetzt, ich musste auch gerade überlegen, wo wir waren. Um dann mal irgendwie die kulinarischen Besonderheiten der letzten Wochen und Monate hier aufzuzählen. Wir waren ja in Odonien, also Hörertreffen in Odonien, im Juni war das auch, also nach der letzten Sendung.
Ja.
Diesmal sind weniger Leute gekommen, weil ich zu doof war, das hinreichend anzukündigen. Also sehr viele meinten hinterher, das habe ich gar nicht mitgekriegt oder habe ich zu spät mitgekriegt. Das heißt, das nächste Mal Odonien, das Hörertreffen in Odonien werde ich irgendwie großflächiger ankündigen und immer am Anfang der jeweiligen Sendung, wo ich es ankündige. Jedenfalls habe ich 10 Kilo Köfte gekauft gehabt und zwar von Tosun heißt der.
Tosun, ja,
genau. Tosun in Ehrenfeld, in der Markthalle Ehrenfeld.
Ja.
Weißt du schon mal?
Nee, da war ich noch nicht, weil ich habe mir die Köfte, die ich dann einen Monat später brauchte, die hat der Thorsten mir mitgebracht.
Ah ja, von Tosun.
Ja, okay. Ja, klar. Und die, Merguez natürlich.
Ah, die hatte ich nicht von ihm. Jedenfalls, wenn du mal in Köln bist, geh mal in die Markthalle Ehrenfeld. Also wenn du so Markthalle hörst, man kennt das ja so Berlin, Markthalle 9, in Hamburg habt ihr ja auch so Riesendinger. Die Markthalle in Ehrenfeld besteht im Wesentlichen aus Tosuns Köfteladen. und einer Käsetheke.
Okay.
Sehr lustig. Ich bin da dreimal dran vorbeigelaufen. Ich dachte, das muss doch hier irgendwo sein. Und ja, dann habe ich halt gesehen, es ist halt einfach
nur. Meinst, so, da gab es nur drei Läden und du bist trotzdem am Tusen? Oder du bist an der ganzen Markthalle vorbeigelaufen?
Genau, die drei Läden sind nicht nebeneinander, sondern praktisch hintereinander. Also du gehst so, so ähnlich wie so eine Toreinfahrt oder eine Hofeinfahrt, in die du reingehst, wo dann hinten die drei Läden sind. Alles sehr, sehr lustig, aber ja. Ja, wollte ich nur gesagt haben, also wer die besten, das sind tatsächlich die besten Köfte, die ich kenne. Die gibt's in Köln, Ehrenfeld, bei Tosun in der Markthalle und kostet halt nix, ne? Also ich meine, was hat der für ein Kilo? Ich glaube 6 Euro, 7 Euro, irgendwie sowas. Also es ist wirklich nicht der Rede wert. Das ist
ja, und das ist sehr gut, ne? Und qualitativ
und die haben wir
jetzt halt auch, wobei er die eben nochmal speziell macht, indem er ein bisschen Zimt mit dazu nimmt.
Oho.
Und das ist aber ziemlich cool. Ja.
Echt?
Also ja.
Ich habe mit Zimt ja gerne mal meine Probleme. Also ein Hauch zu viel und es ist sehr unangenehm.
Ja, aber er macht das eigentlich, finde ich, so, dass es eben nicht der Hauch zu viel ist.
Ja. Der Chat sagt übrigens zum Red. Das finde ich ein super Fugenwein, nennt er das, den man gerne Gästen ohne jegliche Weinkenntnisse gibt.
Ja.
Statt die ungeschätzten auch. Schätze zu öffnen und an dem man selbst noch viel Spaß haben kann. Ja,
genau. Das finde ich auch. Genau.
Muss nicht atmen, einfach aufdrehen. Genau.
Jo, genau. Es ist wirklich es ist ein Wein für jede Gelegenheit, der eben trotzdem Charakter hat. Ne? Und das ist ja im Prinzip das, was. Also er hat ja im Prinzip aus diesem Red eine Marke gemacht. Das ist ja ein Markenwein eigentlich, ne?
Ja.
Also Marke insofern, dass er das ist natürlich der Brot- und Butterwein von ihm.
Mhm.
Damit macht er irgendwie einen großen Teil des Umsatzes. Das ist sowas, was irgendwie sozusagen schnell dreht, ein Selbstläufer sein soll, was international verkauft werden soll und also wo auch Menge gemacht wird. Und das Coole bei ihm ist halt, dass er mittlerweile jetzt ab 2017, glaube ich, das auch komplett biozertifiziert hat.
Mhm.
Bei seinen Lagenweinen ist es schon lange so, aber bei dem, wo eben größere Menge gemacht wird, war es bisher nicht so, weil er wahrscheinlich da auch noch Zukaufware hatte und so weiter. Ne? Und das ist jetzt eben alles ist ja auch hier schon das EU Bio-Label drauf, also auch schon beim 2016er. Und das heißt, er macht sozusagen von dieser etwas umfangreicheren Basisqualität an schon auch diese Qualitätsstufe sozusagen.
Und sehr angenehm, nur 12 Umdrehungen.
Ja.
Das heißt, du fällst nicht sofort um wie bei so 13,5 irgendwas, ja. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön.
Ist, finde ich, das ist einfach toll. Das ist Spaß. Also
du kannst ihn vor allen Dingen
die großen Entdeckungen eigentlich, weil letztlich wenn du nicht doof bist, wenn du ein bisschen Gefühl hast, dann kannst du für 15 Euro immer einen guten Wein machen. Ja. Klar, da gibt's immer noch bessere und weniger gute, gar keine Frage. Aber für also größere Mengen für vergleichsweise kleines Geld zu machen. Ich meine, wir reden ja bei 8,60 Euro für uns jetzt eigentlich für kleines Geld. Ne?
Ja.
Für andere ist es immer noch die Obergrenze sozusagen. Ne?
Mhm.
Wenn wir in die breite Masse schauen. Aber das so hinzubekommen, und das ist jetzt sozusagen kein Einzelfall, die anderen Jahrgänge sind auch so, das finde ich einfach super.
Ja, und was vor allen Dingen auch das Tolle ist, merke ich gerade so, du kannst ihn auch statt eines Weißweines trinken.
Genau, das war jetzt mal auch mein Ansinnen.
Das ist nicht das Gegenteil eines Weißweins, nein, sondern das ist ein guter Ersatz für einen Weißwein. Weil ich habe gerade so das Problem, ich habe nur noch sehr wenig Weißwein. Ich hatte ja gesagt, ich kaufe keinen Wein mehr, bis ich hier meine Vorräte weggesoffen habe. Mhm. Jetzt habe ich das Problem, dass
bist aber erfolgreich damit,
oder? Ich bin erfolgreich damit, ja. Es tut mir auch unheimlich weh, weil ich unheimlich viel von dem, was wir zuletzt hatten, echt gerne gekauft hätte.
Ja.
Und jetzt habe ich fast nur noch Rotweine hier. Und das sind aber auch fast ausschließlich ja so Rotweine. Ne, wo du sagst, nee, nicht im Sommer. So, weißt du, das ist irgendwie.
Genau.
Und da ist der hier komplett anders. Also den kannst du echt super mitnehmen. Wie lange kann ich den liegen lassen? Wenn ich mir davon jetzt einen Karton bestelle zum Beispiel.
Ach, kein Problem. Also erstmal ist das ja Schrauber. Schrauber ist ja sowieso viel dichter, sodass dass die Veränderung in der Flasche viel, viel langsamer vonstatten geht. Und dann ist es einfach ein gut gemachter Wein. Ja, es ist ein handwerklich sehr gut gemachter Wein und deswegen, also aus sehr, also ich sag mal aus gesunden Weinbergen. Der hat, keine Ahnung, 5-6 Jahre.
Okay.
So lange wirst du ihn eh nicht liegen lassen, aber ja, dürfte er keine Probleme haben. Ja. Ja. Und der hat ja jetzt auch schon 3 Jahre, ne? Das ist jetzt schon.
Stimmt, also ist ja schon 16, ja, stimmt.
Also es gibt
ja
jetzt auch schon den 17er davon, aber das ist 2016 und das merkst du ihm ja auch noch nicht an.
Nö,
das
null.
Ist noch alles frisch und saftig und so. Also das ist schon klasse. Also es ist einfach ein schöner Rotwein. Genau, der letztlich dann auch niemandem wehtut.
Mhm.
Der Preis.
Er tut nicht mal einem selbst, ne? Tut nicht mal einem selbst weh, wenn die anderen den wegsaufen. Ja.
Genau. Ja.
So, wo wir noch weiter?
Wir machen weiter mit Naked White.
Ist das der Schrauber oder der? Ich habe noch der Manschetten Schrauber drum. Okay.
Das ist der Schrauber. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Zack, zack, zack. Das ist jetzt sozusagen. Und das finde ich auch sehr cool eigentlich. Wenn man so will, ist das jetzt das Gegenstück im Weißweinbereich. Und der heißt nicht nur einfach White, sondern der heißt Naked White. Und warum, das kann man dann doch recht schnell merken, wenn man den Wein im Glas hat.
Weil der unfiltriert ist.
Ja, weil er so ziemlich, also sozusagen so ein bisschen naturbelassen ist, ne? Also im Prinzip ist das einfach Naturwein, Naturweißwein.
Ach so, die haben gar nichts mitgemacht.
Die haben gemacht wird ja immer was, aber eben sehr wenig, ne?
Genau. Okay.
Ja, also so wie beim Rotwein auch, die Weinlagen, ich weiß nicht, wer schon mal da war, sind auf beiden Seiten des Neusiedler Sees. Auf der einen Seite hast du halt so am Leitergebirge, das ist auf der, lass mich überlegen, westlichen Seite auf jeden Fall. Nordwestlichen Seite, das ist eher so, sind so Kalk- und Schieferböden.
Mhm.
Und auf der östlichen Seite, da ist es schottrig, das ist die Pahndorfer Platte. Das ist so, da sind etwas fettere Böden. Da ist einfach mehr Humus in den Böden. Da kriegen die Weine ein bisschen mehr Körper. Ne? Während die auf dieser Leitergebirge-Seite, das ist ja auch nochmal eine eigene Appellation, Leiterberg, das haben wir dann gleich beim Chardonnay.
Ah, okay.
Da ist halt, das sind letztlich die irgendwie mineralischeren Kalkböden, Schieferbögen, wo die Weine dann auch so ein bisschen nerviger werden. Also nerviger im Sinne von mineralischer.
Also nicht nervtötend, sondern.
Okay. Nee. Genau.
Meiner ist leider sehr kalt. Vielleicht mache ich dem Chardonnay einfach mal auch mal die Manschette wieder ab hier.
Ja. So. Genau. Und dann haben wir hier in diesem Wein knapp 70% Chardonnay, 10% Weißburgunder, 7% Welschriesling, 7% Neuburger, 5% Muskat, 3% Veltliner.
Ja, also hat er alles zusammengeschüttet, was er im Berg hat? Oder?
Genau, es ist einfach eine Cuvée aus den, aus den Rebsorten, weißen Rebsorten, die er hat. Und hat es sozusagen so fein abgestimmt, hat die Trauben gelesen irgendwann zwischen Ende August und Mitte September, sagte er.
Mhm.
Und dann eben über Nacht auf der Maische belassen. Also nicht lange, also kein Orangewein natürlich.
Mhm.
Ne? Dafür müsste es dann schon ein paar Tage länger sein. Aber die haben halt so ein bisschen was natürlich mitbekommen davon. Also mit den Kämmen auf der Maische belassen, das ist so der Ausdruck dafür. Also mit, also als ganze Trauben mit Stiel und Stängel, wahrscheinlich so leicht gerebelt. Also dass sozusagen die Beeren auch ein bisschen aufplatzen und dann eben den Saft mit den Traubenhäuten und den Kämmen und so weiter belassen, so dass die einfach so ein bisschen Gerbstoff auch mitbekommen, so ein bisschen was aus den Häuten auch mitbekommen.
Mhm. Ne?
Und dann eben spontan vergoren.
Ja,
aber dann nochmal ein biologischer Säureabbau und dann eben ins große Holzfass gelegt und nachher nichts mehr dran getan. Das heißt, der Wein hat keinen zusätzlichen Schwefel gesehen und ist eben, wie du schon sagtest, unfiltriert abgefüllt. Also im besten Sinne eben Naturwein, ne?
Aber
also schon sozusagen natürlich im Weinberg entstanden, so natürlich wie möglich, also ohne Spritzmittel.
Aber gemessen daran ist er in der Nase sehr mild und verhalten. Also da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt, wenn man sagt, ja, Naturwein spontan vergoren, yada yada, habe ich erstmal das Glas weit weggehalten, um dran zu riechen.
Ja, weil solche Weine halt schnell tatsächlich alle möglichen Stinker auch bekommen, ne? Mhm. Also Stinker, die man vielleicht gerne mag, so Schwefelverbindungen, die dann so flintig riechen. Also wenn die Weine dann eben auch unter Luftabschluss reifen, also reduktiv werden. Aber es können halt auch so schwefelige Böxernoten sein und so weiter und so fort. Ne? Also da kann schon viel stinken. Nee, das ist hier absolut...
Es ist wirklich sehr sauber. Mhm.
Sehr sauber und man riecht auch so ein bisschen, obwohl es nur 5% sind, finde ich, den Muskat
mit
drin.
Den schmeckst du vor allen Dingen. Also den hast du vor allen Dingen im Mund. Muskat hat ja auch immer sowas cremig, samtiges, fast schon, also ich bin ja kein Freund von Samt, ne? Ich meine, also auch so vom Stoffsamt. Ich finde Samt immer ein bisschen unangenehm. Entsprechend finde ich samtige Texturen im Mund auch tendenziell unangenehm. Das hat Muskat ja sehr, sehr schnell. Ja, also zumindest die Muskate, die ich kenne, die sind alle irgendwie eher so, die haben alle so was Buttriges, so ein bisschen. Okay. So buttrig-samtig, so ganz jetzt komisch.
Muskat gar nicht beigelandet.
Dann habe ich noch nicht genug davon getrunken wahrscheinlich. Aber das habe ich direkt gedacht, dass du Muskat sagtest, dachte ich, deshalb. Und was ich auch sehr interessant finde, aber der ist eben wirklich sehr, sehr weich, sehr, sehr, ne, sehr, sehr seidig-samtig. Ja. Und das ist ja eigentlich was mich überhaupt nicht, das mag ich ja eigentlich gar nicht, aber.
Ja.
Wenn man den dann runtergeschluckt hat, brettert der so eine Säure hinten hoch. Und das finde ich ziemlich cool. Also, er ist mir noch nicht eckig genug.
Okay.
Aber diese Säure, die dann wieder erwarten, da so hochgeschoben kommt, das ist echt, also, super.
Ja.
Ja, würde ich mal sagen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesen Wein total verliebt. Es gibt so zwei österreichische Weine so in diesem Preissegment etwa, die ich Naturweine sozusagen, die ich total gerne mag. Mhm. Das ist von Klaus Preisinger, Kalk und Kiesel. Und das ist jetzt hier von Heinrich, der Naked White. Das ist... Und die sind sich auch so ein bisschen ähnlich, sozusagen in der Verbindung dieser verschiedenen Rebsorten und eben auch von diesem Muskat, den die beide drin haben. Und ich mag das total gerne, wenn wenn ein Naturwein nicht zu anstrengend ist.
Ja.
Und ganz viele sind mir zu anstrengend. Also wirklich gar nicht alle, aber es gibt viele, die sind mir zu anstrengend, um sie einfach mal so zu öffnen.
Das sind halt die meisten, Naturweine,
also, um sie einfach mal so zu öffnen. Ne?
Ja, also man will
dann, mit denen ich mich dann sozusagen intellektuell auseinandersetze. Ja, das ist völlig okay. Aber wenn ich sozusagen Naturwein trinken möchte, und das möchten ja auch immer mehr Leute machen, dann möchte ich mich halt nicht immer intellektuell mit diesem Wein auseinandersetzen müssen, sondern eben auch wie bei dem Red, ich möchte den trinken, im Zweifelsfall möchte ich ihn saufen.
Das ist so.
Ich möchte aber zu jedem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl haben, das ist was Besonderes. Ja,
das ist so wie
und das ist genau dieser Wein hier.
Das ist so wie IPA. Ja, das ist so IPA. Ja. Es gibt ganz wenige IPAs, nur die du einfach saufen kannst. Über die meisten willst du reden. Und das willst du aber eigentlich gar nicht. Ne? Und darum trinkst du dann doch wieder ein helles. Da hast du recht. Und das macht dieser Wein wirklich, so gesehen ist der wirklich sogar sehr besonders. Du hast recht.
Ja.
Ich erwarte also natürlich, wenn mir jemand, 11,50 €, das ist ein Witz.
Genau.
Ich erwarte jetzt, wenn mir jemand Naturwein hinstellt, also wenn wir dann mal unterwegs sind, also du und ich, dann bestellen wir natürlich auch die Sachen, worüber man dann redet, weil aber
ja, weil das
wenn du dann tatsächlich super, den Maßstab anlegst und sagst, ich möchte gerne Naturwein trinken, ist der perfekt. Ja.
Ne?
Okay, you win.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie der wird, wenn er wärmer wird. Könnte auch nochmal ganz interessant sein.
Das Schöne ist ja, dass sich diese Weine unter unterschiedlichsten Bedingungen immer weiter entwickeln.
Mhm.
Also wenn sie stabil sind, und der ist halt hier total stabil, dann tut sich einfach von Minute zu Minute oder von Stunde zu Stunde was. Also wenn die Weine wärmer werden, also wenn so ein Wein wärmer wird, dann kriegt er halt mehr Würze, dann geht das mehr so, ich sag mal, in Richtung vielleicht ein bisschen Safran, ein bisschen Süßholz in diese, weißt du, in diese Richtung. Ja, das ist einfach schön. Ja, und das ist halt auch etwas, was man sich auch erstmal trauen muss. Ne? Also das ist jetzt der weiße Basiswein des Weinguts. Das ist ja jetzt schon ein sehr ungewöhnlicher Wein.
Ja.
Ne? Ich meine, wir hatten das ja schon mal.
Der stutzt. Also wer nicht weiß, was er im Glas hat, der stutzt erstmal. Ja.
Ja, und im Zweifelsfall verliert man damit auch einen gewissen Anteil an Kunden. Ne? Das kann er natürlich schon sein. Also beim Klaus Preisinger war das so, der hat sozusagen von heute auf morgen diesen Kalk und Kiesel komplett verändert. Also von einem Jahrgang zum nächsten. Und du weißt ja, als wir die Teschweine hatten,
ja.
Als er den Laden übernommen hat, war das auch so. Also das muss er auch erstmal machen, sowas. Ja. Und das finde ich schon Hut ab. Aber auf der anderen Seite, denke ich, hat er einfach auch die Kundschaft, die sich an diesen Weinstil eben auch gewöhnt hat, in gewissem Maße. Es gibt einfach die Leute, die sowas eben auch trinken wollen. Und das finde ich schon gut.
Ich versuche gerade über diesen Wein reden zu wollen.
Ja.
Und das geht gar nicht so gut. Das ist echt super. Also, wenn du so einmal kurz drüber geredet hast, dann ist auch gut. Und bei vielen, wie du sagtest, viele Naturweine, die verlangen halt was von dir. Mit denen musst du immer intellektualisieren. Und versuch jetzt nochmal, nimm einen Schluck und versuch den zu intellektualisieren. Das gelingt kaum. Also echt ganz schön. Ja. Super.
Versuch's doch nochmal.
Gelingt mir nicht. Das ist halt irgendwie schöner Wein.
Ja.
Einzig ein bisschen kurz nach hinten raus. So.
Findest du?
Mhm. Da könnte. Aber andererseits nimm einen stinknormalen Riesling für 11,50. Der ist auch nicht länger, ne?
Nee. Ich muss noch mal nachschenken.
Ich spuck wieder zu wenig aus. Ja.
Ja. Genau, es gibt noch mal gerade die Frage im Chat, was ist eigentlich, was macht einen Naturwein aus? Ne?
Ja. Ja, dass er aus der Natur kommt.
Ja, ich meine, das diese Diskussionen gibt es ja, das ist ja wie bei Craftbier, ne? Wann ist ein Craftbier? Also weil es stilistisch irgendwie Craftbier ist oder weil
der bärtige Brauer selbst Hand angelegt hat. Ne? Ja, genau.
Ja. Es gibt ja nun Bitburger, die eben auch IPAs machen irgendwie in ihrer Werkstatt. Ne? Ist es dann Craftbier? Nee, ist bestimmt kein Craftbier. Und so ist es natürlich bei Naturwein auch. Es gibt große, mittlerweile auch größere Weinkonzerne sozusagen, die sich an Orange-Wein versuchen, zum Beispiel. Ja. Das sozusagen unter dem Label Naturwein machen. Es gibt bei den Naturweinmessen, also bei der RAW zum Beispiel, eben auch Winzer, die nicht biozertifiziert sind und die im Zweifelsfall im Weinberg auch Chemie einsetzen und trotzdem ihr Naturweinlabel draufkleben, weil sie eben mit wenig Schwefel arbeiten. Also es ist schwierig. Ne? Mhm. Grundsätzlich würde ich halt sagen, Naturwein ist ein Wein, der aus einem natürlich bewirtschafteten Weinberg kommt, also biologisch, biodynamisch
schön Kackhörnchen
ne, erzeugt wurde. Und das gerne eben auch zertifiziert, weil sonst kann man es eben nur schwer verifizieren.
Kann man denn, sind denn die Demeters, also das ist ja nun wirklich ein Wahn, Demeter, sind die denn auch im Verfolgen ihres Wahns so konsequent? Also kommen die immer wieder und prüfen und machen oder machst du denen jetzt einmal Münchens gerecht, zahlst dein Geld für die Lizenz und lassen
Demeter,
die dich in Ruhe?
Nee, Demeter ist der strikteste Bio-Anbauverband, würde ich sagen.
Ja, das weiß ich, ist er auch.
Also auch in der sozusagen in der wie nennt man es denn jetzt?
Kontrolle. Also
in der Kontrolle.
Ja, okay. Genau, danke. Das heißt, du kannst ja nicht die nächsten 10 Jahre machen, was du willst. Nein. Okay, okay, nee, okay.
Nee, überhaupt
okay.
nicht. Nee. Also das ist finde ich gerade das, was es auch mit ausmacht, dass die in der Kontrolle eben auch sehr strikt sind. Ja. Und die Heinrichs, die arbeiten auch biodynamisch, aber die haben sich eben nicht für Demeter entschieden. Die sind bei Respekt. Das ist ein Verband, der vor allen Dingen österreichische Winzer umfasst, aber auch welche aus Südtirol und auch welche aus Deutschland, aha, die sich, ich würde sagen, insgesamt ein bisschen weniger mit dem sozusagen theoretischen Überbau beschäftigen, sondern das Ganze so ein bisschen praktischer sehen und vielleicht auch eben gerade nicht diese
quasi religiöse
Strukturen haben wollen. Ne? Genau, also ich meine, auch da gibt es ja einfach verschiedene Richtungen. Ja, aber die, ich sag mal, die Naturauffassung und die Arbeit im Weinberg, die ist dann schon sehr ähnlich, natürlich. Ne? Ja, genau. Und um dann nochmal auf den Naturwein zurückzukommen, das Entscheidende ist, was jetzt einen sogenannten Naturwein jetzt von einem biologisch oder biodynamisch erzeugten Wein unterscheidet, ist eben, dass man im Keller eigentlich so wenig Intervention wie möglich macht. Ne? Also immer spontan vergoren, keine Enzyme und zusätzlichen Hefen eingesetzt und so wenig Schwefel wie möglich. Also am besten keinen und ansonsten eben so wenig Schwefel wie möglich. Schwefel kann man ja an verschiedenen Stellen einsetzen. Das kannst du schon vor der Gärung und in der Gärung einsetzen, nach der Gärung einsetzen und dann nochmal, wenn die gefüllt werden, die Flaschen. Mhm. Ja, und in dem Fall war es jetzt halt nirgendwo.
Eine schöne Definition aus dem Chat ist auch, also für Naturwein. Ein Naturwein ist ein Wein, der aus kalten Gletscherquellen entsprungen und von hunderten Rehlein und Häschen seinen Geschmack verliehen bekommen hat.
Ja, sehr schön.
So einfach ist das. Warst du eigentlich überhaupt nicht unterwegs zwischenzeitlich? Das kann überhaupt nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ich habe den miesesten Wurstsalat meines Lebens gegessen in einem Biergarten in Augsburg, dessen Namen ich vergessen habe.
Ist das denn jetzt tatsächlich so, dass wir am 6. Juni die letzte Sendung hatten?
Also ich habe im Internet geguckt. Ne?
Ja.
Hier, warte mal, ich guck mal. Vrind.de, da steht das ja meistens. So, Flaschen. Noch mehr Wein aus Italien. Was hatten wir denn da? Nebbiolo Barbera Sangiovese.
Ja.
7. Juni ist die veröffentlicht und das ist ja in der Regel dann ein Tag, nachdem wir aufgezeichnet haben. Ja, genau. 6. Juni.
Ja, doch, dann war ich unterwegs. Klar, dann war ich unterwegs. Dann war ich ein paar Mal unterwegs. Ich war am 20. Juni nach Rheinhessen gefahren und habe eine neue Podcast-Reihe. Also ich führe meine Podcast-Reihe mit Winzergesprächen fort und bin zu diesem Zweck nach Rheinhessen gefahren, um die ersten Podcasts aufzunehmen.
Also der Originalverkorkt-Podcast.
Genau, Originalverkorkt-Podcast, die jetzt noch geschnitten werden müssen. Das kommt aber jetzt sukzessive und ich habe jetzt erstmal, wie viel habe ich denn aufgenommen? 4.
Immerhin.
Genau, und dann geht das jetzt sukzessive weiter. Dann habe ich das alles miteinander verbunden, weil ich war samstags abends auf einer Köhler-Ruprecht-Probe eingeladen. Mhm. Köhler-Ruprecht hatten wir ja letztes Jahr im November im Glas und ich war eingeladen zu einer Probe mit einer unglaublichen Anzahl gereifter Köhler-Ruprecht-Weine, die man so nur selten bekommt. Also es gab auch einen Wein dabei, der nie verkauft wurde, sondern tatsächlich nur eigentlich in einer kleinen Abfüllung für die Leute vom Weingut gemacht wurde. Also so Sachen, das war echt ein toller Abend.
Machst du da dann einen eigenen Feed für oder schmeißt du das ganz normal in den Podcast-Feed, wo du jetzt im Moment auch Wein am Sonntag drin hast?
Ich habe bisher nur diesen einen, weil ich dafür auch schon die anderen Gespräche drin
hatte. Okay. Ja. Ich frage nur für die Shownotes, kann man dann verlinken?
Ja, müsste ich mal machen, aber
habe
ich ja noch nicht gemacht. Nee. So viele sind es ja dann
auch. Ja, und man, also man muss es ja nicht alles hören. Also man kann, genau.
Ja. Genau. Ja, dann bin ich zu einem Weingut gefahren, wo ich im Moment die Website betexte. Das ist das Weingut Firmann in der Pfalz. Und dann habe ich mich mit den Leuten von Vanatorell getroffen im Hofgut Rupertsberg in der Pfalz und habe am nächsten Tag im Weingut Odinstal, da war so ein Tag Workshops, da habe ich einen kleines Seminar gegeben. Genau, das war so die eine Tour, mit der ich unterwegs war. Und dann gucke ich jetzt mal gerade, ob ich noch mal unterwegs war. Ich hatte einfach Urlaub, ne?
Ja.
Und am Ende meines Urlaubs bin ich noch mal zum Meininger Verlag gefahren, für den ich ja auch schreibe. Und die hatten den, die rufen einmal im Jahr den Deutschen Sektpreis aus. Mhm. Und da saß ich in der Jury.
Ach, das war, weshalb die letzte Sendung ausgefallen ist, ne?
Genau.
Ja.
Das war am 24. Juli, wollten wir die Sendung machen und da hatte ich aber verpennt, dass ich ja eigentlich da in der Jury sitzen sollte und das war mir schon auch wichtig. Und das habe ich dann auch getan und da haben wir dann an zwei Tagen mit einer größeren Gruppe von Leuten, also ich glaube mit 6 Tischen, insgesamt 550 deutsche Sekte verkostet.
Alter Vater.
Ja, also ich habe
etwa
50 verkostet.
Wie behältst du da den Überblick?
Ja, das hat einfach sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Also wir haben bei uns am Tisch mit 5 Leuten gesessen. Ich hatte an den Tagen den Juryvorsitz. Das hat vor allen Dingen die Folge, dass ich sehr viel Papierkram hatte, weil ich musste meine eigenen Bögen ausfüllen. Und das ist ein DIN A4 Bogen mit sehr vielen Geschichten, die man ankreuzt und aufschreibt und nachher dann ausrechnet und bewertet und auch unterschreibt. Mhm. Und dann muss ich von allen 4 anderen gucken, ob die richtig ausgerechnet haben, ihre Gott. Punktzahlen und auch nochmal unterschreiben. Mhm. Genau. Und ja, das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun.
Ja.
Also wenn du die nicht hast und dann gibst du halt irgendwann nach 30 Weinen auf.
Also, ja, ich gebe halt nach 8 auf, aber okay, ja.
Ja. Genau, das habe ich früher auch getan und jetzt halt nicht mehr.
Ja.
Das ist alles. Also da gibt's sonst nichts. Und die besten Weine von 2 Tischen, die hatten sozusagen immer ein Thema. Die sind dann nochmal am Nachmittag, dann nachdem wir uns ein bisschen erholt hatten und gegessen hatten, nochmal auf den Tisch gekommen. Und aus denen haben wir dann sozusagen die Sieger gekürt. Ja. Und ich finde es schon total irre, aber es ist ja dann tatsächlich so, dass du 550 Weine hast und zum Schluss sind genau die beiden Kopf an Kopf, die man vorher auch erwartet. Und
welche waren das?
Tatsächlich bewahrheitet. Das ist einmal das Weingut Raumland.
Ja, hatten wir auch schon.
Raumland. Ne? Ja, und Griesel. Ne?
Sagt mir nichts.
Müssen wir auch mal eine eigene, ja, Griesel, da habe ich auch schon einen eigenen Podcast zugemacht, letztes Jahr im April. Das ist einfach eine super schöne Geschichte, weil dieses Weingut quasi erst seit wenigen Jahren existiert. 2013 haben die, glaube ich, den ersten Sekt versektet.
Aha.
Was, ja, und dann muss er auch erstmal ein paar Jahre warten, bis der überhaupt
ordentlich Bläschen macht,
auf den Markt kommt, ja. Und die sind sozusagen von vornherein sind diese Sekte eingeschlagen, einfach weil sie so gut sind.
Aha.
Und
was machen die denn besser?
Das absolut Erstaunliche ist halt, also Griesel und Kompanie heißt die Firma, also das Weingut.
Warum kriegen die es hin, aus dem Stand einen super Sekt zu machen und ja, diese ganzen anderen
Hammer,
Winzer nicht?
Der Hammer ist halt, dass der Nico Brandner kommt irgendwie aus, der kommt aus Franken, der hat eigentlich eine Banklehre gemacht und hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf und ist zu einem guten Weingut in Franken gegangen und hat gesagt, kann ich nicht bei euch eine Lehre machen?
Mhm.
Und die haben gesagt, okay, wir haben irgendwie einen Platz frei, komm doch zu uns. Und dann hat er halt sozusagen parallel dazu irgendwie Önologiestudium gemacht. So, und dann ist parallel dazu ist in an der Bergstraße, also an der hessischen Bergstraße, ist das ehemalige Staatsweingut, sollte verkauft werden, weil die haben das Gebäude da aufgegeben und dann hat ein Geschäftsmann vor Ort hat sozusagen die Idee gehabt, alle anderen wollen das Ding irgendwie umnutzen. Ich will das als Weingut behalten. Jetzt muss ich mir überlegen, doofen. Was will ich machen? Ich will Sekt machen.
Ja.
Und wen nehme ich jetzt? Ich guck mal.
Ja.
Und dann ist der, Dann ist er an die Hochschule gegangen, hat mit Leuten gesprochen und
wer will Sekt ist machen?
Letztlich an Nico Brandner hängen geblieben und hat dem gesagt, hör mal, hast du nicht Bock, dieses Weingut aufzubauen? Also jemand, der direkt von der Hochschule kommt. Und der Nico, der hat sich tatsächlich getraut, das zu tun. Ja, der ist dann nochmal zum Volker Raumland und hat sich nochmal ein bisschen erklären lassen, wie das jetzt so mit der Versektung funktioniert. Und dann ist er quasi ins kalte Wasser gesprungen und hat dieses Sektgut von 0 auf 90 gebracht. Ja, und feilt jetzt sozusagen an den letzten 10%. Das ist schon total irre, weil das sowas gibt's eigentlich gar nicht. Weil gerade bei Sekt, das ist so schwierig, weil du ja erst nach ein paar Jahren wirklich das fertige Produkt hast. Und wenn du da vorher Fehler gemacht hast, dann ist halt das, dann kannst du es halt quasi wegschmeißen oder aber es ist halt nicht passiert, weil er hatte von vornherein das richtige Gefühl für Sekt. Und jetzt macht er also innerhalb weniger Jahre die besten Sekte in Deutschland zusammen mit Volker Raumland.
Geil.
Ist schon cool.
Machen wir ja, mal seine Nummer. Ich habe gerade mal so ein bisschen über die Preisliste geguckt. Sein teuerstes Produkt kostet 30 Euro.
Ja.
Das ist doch ein Witz. Ich meine, dafür kriegst du nicht mal, dafür kriegst du nicht mal so eine blödsinnige Pulle hier Veuve Clicquot oder sowas.
Nee,
da zahlst du ja mehr für.
Ist teurer.
Und das ist garantiert nicht besser.
Nein, also die Top-Sachen, so wie der Pinot Brut Nature zum Beispiel, das ist einfach super. Und die waren in der, also ich hatte zwei seiner Sekte, das weiß ich, ich habe ja nicht gesehen, was ich trinke, aber ich habe zwei seiner Sekte auch blind erkannt in der Probe, weil er so einen eigenen Stil hat. Und das ist einfach super. Das ist einfach stimmig. Das ist auf den Punkt versektet. Das ist super. Und das ist halt nur zu erklären dadurch, dass er einfach so ein wahnsinniges Gefühl dafür hat. Ja. Und eben auch offen ist, sozusagen Risiken einzugehen. Und das, ja, machen wir mal eine Sendung drüber. Machen wir mal irgendwie.
Eine Sektsendung. Sehr schön.
Eine Gieselsendung. Ja.
Ja. Schön Schäumchen. Hier, wir haben noch einen Wein über, ne?
Ja, genau.
Das ist dann Chardonnay. Ich schenk mal ein.
Ja, das bin ich mal gespannt. Das erste Mal, ich habe mich schon fast geschämt. Pinade Picard ist ja einer der eigentlich der ganz renommierten Weinhändler in Deutschland.
Ja, vor allen Dingen der mit dem geilsten Katalog.
Ja.
Also weil das ist immer und, so, die erzählen so unglaublich viel Geschichten da drin, so blablabla, bla, bla, bla. Das finde ich toll.
Genau, das ist sozusagen mit Timo Seiwert ist der Laden groß geworden. Der hat auch sozusagen für den unverwechselbaren Stil gesorgt. Der ist halt jetzt im vorletzten Jahr gestorben, recht plötzlich.
Aha. Und wie alt war denn der? Timo klingt jetzt nicht alt.
War noch nicht so alt. Ja, älter als wir, aber noch nicht so alt.
Okay.
Und in die Geschäftsführung gerückt ist ein guter Bekannter von mir, der Markus Bodei. Und genau, seitdem habe ich irgendwie auch einen kürzeren Draht zu Pinade Picard. Und ich dachte immer, jetzt müssen wir auch mal eine Sendung zusammen machen.
Wir haben
ein sehr schönes Programm und es ist eigentlich auch einer der wichtigsten Weinehändler in Deutschland, muss man sagen.
Wir hatten den bisher
noch gar nicht vorgestellt.
Meine ersten Weine, die ich so bestellt habe, also ich weiß noch, der erste Händler war Silkes Weinkeller, das war so der erste Händler, wo ich Weine gekauft habe. Ja. Und ich glaube, danach habe ich mehr oder minder regelmäßig bei Pinade Picard bestellt. Ja. Weil ich halt auch, das finde ich ja gerade beim Online-Weinhandel so wichtig, du musst die Beschreibungen, die auf die Webseite schreiben, die müssen dich halt irgendwie ansprechen. Also und bei Pinade Picard habe ich immer die Beschreibungen verstanden. Mhm. Und habe dann auch tatsächlich das gekriegt, von dem ich erwartet habe, dass ich es kriege, weil ich die Beschreibung gelesen habe.
Clavel zum Beispiel, ne?
Clavel, genau. Clavel, Van Volxem, glaube ich, hatten wir auch. Nee, doch Volxem und Otegrafen, glaube ich, auch. Oder? Nee.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber Volxem
ist natürlich, ja, aber Van Volxem waren die auch sehr früh mit dabei, genau. Und Clavel war.
Ja, Clavel war geil.
Ja, Clavel.
Haben wir davon noch was?
Ja.
Genau. Schön Feuerstein hier, ne? Der.
Ja, ich gucke jetzt mal gerade.
Ah, stinkt der stinkt sehr schön. Hm. Feuerstein. Was ist denn das noch? Das ist Butterpopcorn, ne?
Ja, genau, sehr gut. Butterpopcorn ist gut. Ananas.
Hm? Mhm. Im Mund merkst du vor allen Dingen, dass es Ananas ist. Ja. Oh ja. Popcorn Hawaii. Hm.
Ja, das ist auch schön.
Sehr schön.
Zumal ganz hinten raus, falls so richtig der Druck kommt, ne? Da kommt nochmal so richtig Power.
Aha. Aber muss schlucken, da darf man nicht ausspucken. Bloß nicht ausspucken.
Nee, Leute. Nicht spucken. Auf keinen Fall.
Nicht spucken. Spuck nicht.
Ja.
15,50.
Kannst du also hier merkst du natürlich das Holz, ne?
Ja, aber nicht so, aber
es ist halt
nicht, so Vanille-Karamell-Scheiß. Nee, ne?
Das ist keine Holzplatitüde.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich eine Holzstruktur, aber die bildet sich schon auch im Geschmack und auch im Duft ab. Ne? Das ist schon präsent, aber es ist halt schön integriert eigentlich in das Ganze.
Wow.
Und jetzt merkst du auch, dass der Wein tatsächlich, was ich vorhin sagte, Leiterberg, Leitergebirge, mehr Schiefer, mehr Kalk. Und das bringt einfach diesen mineralischen, dieses Lebendige und diesen Druck rein in den Wein.
Hammer. Wirklich sehr, sehr geiler Wein. Ja. Boah.
Ja, genau. Vorne, was du sagst, dieses Flintige, das ist so ein bisschen dieses Reduktive, also dieser Ausbau eben. Das ist ja auch sehr naturbelassen. Ne? Also ich meine, der reift einfach sozusagen auf seiner ganzen natürlichen Hefe, auf seinen auf allem, was sozusagen mit drin ist. Und wenn das dann praktisch mit Luftabschluss da reift, dann bilden sich halt gerne auch so leicht flintige Töne. Ne?
Der ist wirklich geil.
Aber es ist halt nicht viel. Das ist einfach wie so ein kleiner Duftmarker da drauf. Ne?
Ja, super. Ich glaube, ich glaube, ich muss wieder Wein bestellen. Verdammte Axt.
Ja.
Oh, der ist wirklich gut. Ja. Also für.
Ja, es ist wirklich nicht.
Also
teuer,
für diesen, ne? Für den Dampf, den der macht, ja.
Genau.
Da zahlst du aber, also da, sagen wir so, für den Dampf, den der macht, habe ich schon 35 Euro bezahlt.
Mhm.
So.
Mhm.
Puh, Respekt.
Ne? Respekt, ja. Genau. Insofern hat er auch die richtige Gruppe gewählt. Respekt.
Super. Boah.
Ja. Das ist einer.
Ich muss mich betrinken, es tut mir sehr leid. Ja, aber ich blute auch, ich darf das. Mittlerweile ist übrigens das Pflaster, das ich über meine Oberlippe habe, so feucht geworden vom Wein. Und ich denke mal, das wäre feucht vom Blut, aber ist es nicht.
Oh Gott.
Ich guck immer, Terror. Ich gucke immer so ein bisschen nach mit so einem Tempo. Ich kann
es gar nicht wissen.
Ich aber. TMI.
Ja. Aber hier merkt man wieder, also ich meine.
Alter, das blutet immer noch. Das hört überhaupt nicht mehr auf.
Ja. Das ist einfach so toll, was in Österreich auch passiert ist in den letzten Jahren. Ich meine, Gernot Heinrich ist einfach einer der besten Winzer in Österreich, ganz klar. Für mich auf jeden Fall, aber nicht nur für mich. Aber ich finde halt, also ich finde es so schön, dass er von diesem Rotwein, also für den er eben so bekannt ist, eben auch so stark in die Weißwein-Linie gegangen ist und da einfach auch so super eigenständige Weine macht. Und
sehr schön. Entschuldige, ja. Im Chat fragt gerade jemand, wie habt ihr den denn aufgekriegt? Da ist ja überhaupt kein richtiger Korken dran. Das ist ein Glaskorken. Der total klasse ist, den kann man dann nämlich auch verwenden, um andere Weinflaschen zu verschließen, wenn man sich nicht ganz austrinkt, wenn man den
nicht alle, aufhebt. Aber
nicht alle, aber viele, auf viele passt der. Das ist total simpel, so einen Glaskorken aufzumachen, einfach Flaschenhals mit vier Fingern halten, Daumen gegen den Glaskorken und dann einfach zur Seite drücken und dann poppt der so auf.
Ja.
Ja.
Genau.
Also, was ist das ein geiler Wein, ey.
Ne?
Ja.
Ja.
Ich habe dann habe ich diesen Sommer den besten veganen Burger meines Lebens gegessen.
Okay.
Auf dem kleinen Festival in der Uckermark, wo wir waren. Und ich habe vergessen, wie die Bude heißt.
Oh, das müsste sich doch rausfinden lassen.
Oder? Ja, irgendwie lässt sich das rausfinden. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder auf dieses Festival fahren. Dann gibt es spätestens dann wieder diesen Burger.
Okay.
Ja. Oh, und ich habe noch ein sehr angenehmes Hotel neulich bewohnt. Ich war im Klosterwald Sassen. Das ist in Bayern. Podcast aufnehmen. Habe da mit der Äbtissin geredet, was auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch war. Große Teile aus diesem Gespräch musste ich rausschneiden, hat sie mich hinterher drum gebeten. Okay. Weil, ich habe auch gesagt, oi, 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 Sie sind eine Nonne, ey, hören Sie mal auf. Das war schon sehr, sehr cool. Erzähl ich immer beim Bier.
Ja.
Jedenfalls habe ich dann auch im Kloster gewohnt. Die haben halt so ein Gästehaus. So Klöster haben ja heutzutage immer so Gästehäuser. Und das war eins der angenehmsten Hotels, in denen ich je gewohnt habe. Also hast halt klar dieses so,
Gästehaus.
So, genau, dieses Gästehaus. Klar, so ein Weihwasserbecken an der Wand. Also Jesus hängt da rum. Ne? Aber ein mittelalterliches Gebäude, also so gefühlt 80 Zentimeter dicke Wände. Ja. Total angenehmes Raumklima, wirklich sehr, sehr große, großzügige Räume. Alles neu gemacht, schönes, helles Holz und so. Also toll. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was man in Waldsassen machen kann. Wahrscheinlich so ein Wandern und was man halt so macht in der Ecke. Aber da will man, glaube ich, mal gewohnt haben. Also es okay. ist echt toll. Also und natürlich Kloster, ne? Also alles ist irgendwie so ein bisschen weniger hektisch. So.
Ja. Ja. Ja, was ich schon angenehm finde. Also ich mag Klöster ja sehr gerne eigentlich. Ja.
Der Chat fragt also gerade, ob wir noch
romanischen, aber
der Chat fragt gerade, ob wir noch eine weitere Sendung mit Heinrich Wein machen könnten.
Ja, das ist doch schön.
Du
das
kannst dir die auch einfach Kompliment bestellen.
Naja, das ist wirklich schön. Also ich meine, die Frage ist, glaube ich, noch nicht gestellt worden bisher. Und ich finde es faszinierend, weil es ist im Prinzip ist es ja immer noch der Einstieg sozusagen. Mhm. Es sind keine teuren Weine, aber es sind halt hoch. Also es sind einfach sehr charakterstarke Weine
ja.
von Beginn an und das finde ich einfach.
Also dieser Chardonnay ist echt echt geil.
Und dann immer eben auch sozusagen für mich einfach auch wichtig im Hinblick darauf, wie arbeiten die Leute, ja, wie ernst nehmen die das, ja, wie viel Energie und Zeit stecken die in ihre Weinberge, damit das irgendwie tatsächlich auch natürlich passiert, ja. Und damit es natürlich passiert, muss man halt viel in den Weinbergen arbeiten. Und das passiert da halt. Und das ist schön. Und wenn dann sowas dabei rumkommt, also macht mich das als Weinliebhaber einfach auch glücklich, muss ich sagen.
Ja.
Echt schön.
Ja. Ja. Also heute hat sich echt wieder wirklich gelohnt. Also es ist irgendwie keiner dabei, der irgendwie so oll ist, wo du sagst, naja gut, tu mal in eine Soße. Ja. Was machen wir nächste Sendung, weißt du das schon?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Okay. Aber ich, wir sind ja im Prinzip, sind wir ja noch ein bisschen mit Italien auch beschäftigt. Machen wir mal mit Italien weiter.
Ich werde ja im September eine Woche in Südtirol sein.
Ach, du auch?
Du auch?
Ja.
Der Götz auch. Aber der, also der kommt einen Tag an, also einen Tag bevor wir wieder abfahren, kommt er. Also das müssen wir dann gleich mal verhandeln, wann du in Südtirol bist.
Ja, ich bin auf der Anteprima, also das ist sozusagen die, wo sich die wichtigsten Südtiroler Winzer vorstellen und Veranstaltungen machen, vom 5. bis zum 8.
Oh nee, da sind wir nicht in Südtirol.
Okay.
Also, das wäre es ja jetzt nochmal gewesen. Das heißt, vielleicht sollten wir nochmal nach Südtirol gucken. Und diesmal kannst du mich dann sogar einkaufen gehen schicken. Du verstehst schon.
Ja.
Ja.
Wir können auch gucken, dass wir, ja, wir verhandeln gleich mal.
Wir verhandeln gleich mal, genau, das müssen die anderen ja nicht mitkriegen.
Ich würde ganz gerne, also ich meine, Italien machen wir weiter.
Ja.
Griesel steht da jetzt auf dem Programm, also stimmt, deutscher Griesel Sekt. Ich würde ganz gerne mal was aus Georgien machen, ehrlich gesagt, weil das haben wir auch immer mal versprochen, dass wir mal.
Stimmt, so Richtung Osten, ja.
Ja, Richtung Osten gehen. Es gibt noch so viele Themen.
Ja. Der Chat fragt, wie denn die Top-Range vom Heinrich sei. Lohnt sich das auch?
Ja, absolut.
Also das wird
dann halt einfach immer feiner, das muss man halt sagen, ne? Ja. Das wird immer feiner. Ausgefeilter.
Eine Feine.
Das ist ja immer so, das ist ja wie mit, High Fidelity, ne? Also wenn man sich dann ernsthaft weiter damit beschäftigt, dann findet das halt irgendwann in Nuancen statt. Aber ja,
und dann kauft man sich irgendwann einen Stromwäscher, wie ein Kumpel von mir.
Ja.
Der hat den Stromwäscher gekauft.
Ja. Aber es gibt halt bei Heinrich noch viel zu entdecken, weil er macht halt auch einen sehr schönen reinsortigen Weißburgunder, dann macht er einen Muskat, einen roten Traminer, hat auch einen Pinot Noir und so, auch als aus dem Leitergebirge und so. Also es ist ein relativ breites Angebot, was er hat. Und ich habe von ihm noch nie einen schlechten Wein getrunken.
Ich habe gerade ich habe gerade das Klopapier-Fittelchen, was ich in der Nasen Falte hängen hatte, ins Glas geatmet. Ich muss
Ach, schön.
Ja, es ist alles so ekelhaft. Ich brauche ein neues Glas.
Ich will nach Hause. Ah, nee, geht auch nicht.
Ach. Ja. So, lass uns, ich habe auch nicht genug ausgespuckt. Lass uns einfach dieses Elend beenden.
Wir
beenden einfach das Elend. Wir wissen nicht, wann die nächste Sendung stattfindet. Das ist auch neu, dass wir nicht wissen, wann die nächste Sendung stattfindet. Das heißt,
nö, das haben wir schon häufiger zwischendurch gehabt.
Das heißt, bevor ihr euch auf vrind.de verlasst, guckt lieber auf originalverkorkt.de, denn da wird die nächste Sendung garantiert früher angekündigt, als da, wo ich es regelmäßig verkacke. Oder in einem asozialen Netzwerk eures geringsten Misstrauens. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Danke dir auch, Holger.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und selbstverständlich danken wir Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, es fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.